Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer Sabbatschule, die wir heute gemeinsam mit den Jugendlichen, mit unseren Schülern hier gestalten werden, die ich kurz vorstelle, die Carola, die Sarah und der Maxi und ich bin der Bojan. Bevor wir jetzt einsteigen in das wunderbare Thema, wollen wir Gott bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist führt. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass wir dein wunderbares Wort jetzt öffnen können, nachdenken können, was du für uns getan hast durch Jesus Christus, was für ein Preis für uns bezahlt wurde und was das bedeutet für uns. Und ja, auch über die letzten Stunden, Herr Jesus, die du hier in großer Qual verbracht hast, wir wollen darüber nachdenken, einige Aspekte anschauen, um noch mehr von deiner Liebe und deiner Größe und Geduld und ja, dem Preis nachzudenken, den du für uns bezahlt hast. So segne uns und sei mitten bei uns durch den Heiligen Geist. Das ist für uns und für alle, ja, online, wo immer sie uns hören werden, zum Segen sein wird. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.
Amen.
So, jetzt stelle ich euch erstmal zu Beginn eine Frage. Ob ihr euch erinnert, und zu Hause natürlich, ihr könnt auch darüber nachdenken, irgendeine Stunde, eine Situation, wo ihr Bemühen, wo ihr starkes Bemühen habt, etwas zu erreichen und dann eure Belohnung sich gekreuzt haben sozusagen, wo sie zusammengefallen ist. Wie sieht es bei euch aus? Kommen euch da sofort Assoziationen, wann ihr sowas erlebt habt?
Ja, bei mir schon. Ich bin im technischen Bereich ab und zu mal unterwegs, auch hier an der Schule. Und da ist teilweise, wenn wir uns vorbereiten auf diverse Events, es steckt viel Arbeit vorne mit drin. Und dann, wenn man das Event gemacht hat und alles gut gelaufen ist, dann ist das sozusagen die Belohnung, dass alles gut gelaufen ist, dass alle Leute zufrieden sind und dass man es auch zur Ehre Gottes machen konnte.
Mhm. Und da gibt es dann so einen Zeitpunkt, wo auf einmal das übergeht von der Anstrengung zur Belohnung?
Teilweise ja. Also wenn man dann merkt, dass Sachen, besonders Sachen, worauf man ein bisschen, wo man Stress hatte, wo ein hohes Potenzial an Fehler sein konnte und wo dann keine passiert sind, Dann ist die Freude darüber relativ groß.
Ah, schön. Erinnert ihr euch auch was?
Ja? Mir geht's immer so beim Chorkonzert. Chor. Wenn wir ein halbes Jahr lang auf ein Konzert hinarbeiten, jede Woche von 7 bis 9 da sitzen und singen und na, schief, nochmal, immer noch schief, immer noch schief. Und dann beim Weihnachtskonzert oder beim Sommerkonzert, wenn dann alle aufmarschieren und dann funktioniert's und dann klingt's auch noch gut und man sieht, dass die Leute sich freuen, das ist immer das Highlight vom Jahr für mich. Wo man es richtig merkt, so die Arbeit zahlt sich aus.
Sehr schön.
Ja, bei mir ist es auch, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, irgendeine Moderation oder so, irgendwas, was ich vortrage. Und dann ist so die Anstrengung da und da geht man auf die Bühne und es ist schon so die Nervosität da und dann fängst du an zu reden und dann auf einmal ist es weg und du merkst, wie die Leute, die finden es toll und die freuen sich, dass eine Schülerin was macht und das ist dann gleichzeitig die Belohnung so.
Ach, schön. Ja, interessant, aber ihr habt schon mehr so Highlights. Ich habe gedacht, ihr kommt jetzt hier mit der Schule hart arbeiten und dann Zeugnis ab. Dann erzähle ich sowas. Ich habe viele solche Situationen. Schule oder sogar im Theologiestudium in Kroatien, das war so hart. Und damals hatten wir noch keine Computer. Dann haben wir die Abschlussarbeit, also die Diplomarbeit dann getippt und Fehler und in die Nächte, die letzten Nächte. Ja. Und dann die Belohnung, die Graduierung, Feier. Ne? Genau, das, also jeder von uns kennt irgendwo Situationen, wo diese beiden Sachen zusammenkommen. Aber jetzt natürlich, wenn ich hier den Titel lese, hier die Stunde der Herrlichkeit, das Kreuz und die Auferstehung, das ist ja wirklich unvergleichbar, was das bedeutet, das Kreuz Jesu und dann die Auferstehung, was ganz, ganz sich gekreuzt hat sozusagen. Das ist ja unser Thema jetzt. Und jetzt würde ich jemand von euch bitten, den Merktext zu lesen in Johannes 18, 37, um da ein bisschen einzusteigen in den Grundtext, der uns hier vorgegeben wird. Johannes 18, 37. Carola, möchtest du das lesen?
Mhm. Da sagte Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.
Ja, seht ihr, jetzt werden wir auf einmal reingezoomt so in eine Schlüsselszene. Jesus vor Pilatus erstmal, ne? Und jetzt kommt der Dialog. Und um was geht's? König, ja? Bist du der König? Ich bin der König. Jesus sagt das, ne? Also du sagst es, ich bin der König. Also er verneint das nicht. Wir werden ja nachher noch sehen, dass da noch was am Kreuz stand. Aber würdet ihr von heute sagen, sieht man heute irgendwo noch, dass Jesus König ist in dieser Welt? Und da braucht ihr jetzt gar nicht zu heilig denken und zu biblisch, sondern richtig profan. Sieht man heute noch irgendwo, dass Jesus König ist?
Auf den ersten Blick nicht. Mit den ganzen Kriegen und der ganzen Sünde und dem ganzen Tod und Leid und alles in der Welt. Auf den ersten Blick könnte man gut meinen, Gott hat die Erde geschaffen. Dann war er vielleicht mal hier zwischendrin und dann hatte die Erde irgendwo ins Universum und tschüss. Aber wenn man genauer hinschaut, wenn man in die Natur schaut, in die wunderbare Schöpfung von Gott, wie er alles detailliert gemacht hat und wie es auch trotz der Sünde immer noch wunderschön ist. Und ich glaube, wenn jeder in sein eigenes Leben schaut, sieht er, wie oft er aus irgendwelchen Situationen gerettet wurde. Wie oft man Hilfe bekommt an Stellen, wo man keine Hilfe erwarten würde, wie oft sich Gebete erfüllen, wie oft man sich von Gott getragen fühlt. Also auf den ersten Blick nicht. Beim detaillierteren Hinschauen sieht man, Jesus ist
definitiv. Also das sind ja zwei verschiedene Blicke. Das eine, was in der Welt passiert, beschreibt einen anderen König. Ne? Gibt es einen anderen König auch hier?
Den Teufel, der ist ja, wird ja auch als der König der Welt gesagt. Und genau. Ich würde dir zustimmen, aber ich würde noch was anderes sagen. Ich meine, nicht nur auf den zweiten Blick, sondern ich finde, wenn wir uns auch die Geschichten anderer Menschen anhören. Ich nehme hier ein Beispiel von zum Beispiel einem Wisam Ali, der bei uns jetzt letztens die Aulastunde gehalten hat.
Prediger aus Nazareth.
Genau, schaut man sich einfach mal seine Geschichte an, seine Lebensgeschichte, sieht man, dass Gott König ist. Dass Gott einfach Herr und König über das Leben ist, über alles. Und wenn Gott Nein sagt oder wenn Gott Ja sagt, dann kann an diesem Nein oder Ja nichts dran vorbeigehen.
Ja, ich würde das auch sagen. Also so oft sehen wir so in unser Leben und sagen so, ja, das war früher alles, so damals, als Jesus hier auf der Erde war, da hat er Wunder getan, aber heute so in unserem Leben, was tut er da schon? Aber wir haben ja so oft Leute hier in Bogi, die auch Erfahrungen erzählen und aus ihrem Leben und da sieht man einfach, wie viel Jesus heute noch tun kann und dass er auch heute noch König ist.
Wow, ihr seid so unisono, ja, profitiert hier von Bogenhofen, von unseren tollen Leuten, die kommen, die viele Erlebnisse erzählen, genau. Ja, sehr, sehr schön. So tief wollte ich gar nicht nur nicht gehen, aber toll. da kann man sehen, ja. Aber das sehen wir mehr, ne? Wir sehen das mehr. Aber ganz profan ist ja der große Thema, wer ist der König, ne? Und dass sich bei Pilatus jetzt zuspitzt. Eigentlich wollte Jesus von allen König sein. Aber jetzt gibt's was ganz Profanes. Ich zeige euch was. Ich war letzte Woche in Wien im Museum, in der Schatzkammer. Kaiserliche Schatzkammer. Und da habe ich die kostbarste Krone Europas wahrscheinlich gesehen. Ja, wenn man das genau anschaut und liest und sich da das vorstellen lässt, interessant, und das ist ja die kaiserliche Krone, die wurde von Kaiser Rudolf 1602 getragen und dann die Habsburger, die ist getragen worden sozusagen bis zur Französischen Revolution, nachher von den österreichischen Königen, da sind noch immer Symbole, wenn man liest, das sind jetzt keine gläubigen Leute unbedingt, diese Diamanten sind Sinnbild für Christus, ja. Das Kreuz hier oben, das hat alle seine Symbolik, ja, der Himmel nachher und so weiter. Sogar die Tiara päpstlich, ihr wisst ja, die Reformation ist schon losgelaufen, die hat man hier auch noch eingebaut, quasi. Ja, das päpstliche, hohe priesterliche Macht, ja, das ist interessant, aber diese Diamanten, er wird siegen. Das bedeutet Christus. Das ist so gedacht. Also interessant, obwohl man Christus verworfen hat, einerseits hat man ihn dann doch genutzt, ja, wie auch immer, aber man hat ihn sogar in die wichtigsten Symbole reingebracht, ihn als König. Er ist der König der Könige. Ist interessant, ne?
Ja.
Man braucht nicht nur das Negative, wie das kirchlich missbraucht wurde, aber tatsächlich, man hat versucht zu sagen, Christus ist der König. Also das ist auch interessant, wenn man so in die Geschichte, und letzte Woche ist mir das so aufgefallen, ja, stimmt, hier, es ist doch in der Welt, manchmal müssen wir historisch suchen. Man hat ihn versuchen einzubauen. Ja, und hier jetzt in der Lektion kommt jetzt diese schlimmste Stunde mit Intronisation zusammen. Ja, das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer schauen. Aber ich beginne mal jetzt wieder profan, ja. Habt ihr mal versucht, eine Brille von jemand anders mal zu tragen?
Ja.
Mhm. Ja. Ja, eine Sonnenbrille oder was?
Nein, nein. Eine richtige Brille.
Ich habe mir jetzt mal von meiner Frau ausgeliehen.
Oh.
Ja? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Was merkt ihr, wenn eine andere Brille mal anzieht und durchschaut, so wie die Bibel lesen wollt und so?
Das ist wirklich sehr, sehr unscharf.
Ja?
Also ich kann damit kaum sehen, geschweige denn kaum lesen. Sehen,
ne? Wenn man eine andere Brille, eine Sonnenbrille würde gehen, gut, da kann ich ja auch, vielleicht sehe ich die ganze Welt rosa oder keine Ahnung, je nachdem, wie die Welt ist, wie die Brille ist. Oder ich habe hier nochmal eine Brille, da kann man 3D-Fernsehen sehen, ja, und wenn die dann angeht, dann flackern so, also dann sehe ich wieder anders die Welt, kann ich in 3D sogar sehen. Hat nicht jeder Mensch so ein bisschen seine Brille, durch die er die Welt sieht? Mhm. Durch deine Augen zumindest?
Ja.
Ist doch auch unterschiedlich, oder? Die passt nicht immer zu mir, oder?
Na, jeder Mensch ist anders geprägt, jeder Mensch ist auch anders erzogen worden. Und so hat jeder Mensch seine eigene Sichtweise auf was auch immer in der Welt passiert.
Genau, Erziehung, das heißt, was ich gelernt habe, Schule, Ausbildung, ne?
Auch was man erlebt hat.
Genau, die Erfahrungen.
Die Erfahrung, genau, die ich habe. Ja, sehr spannende Erfahrung, gleich mal dahin. Lesen wir mal Vers 33 bis 34. Weil Jesus geht genau hier und versucht uns einen Unterschied zu zeigen.
Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt?
Habt ihr das bemerkt? Redest du das von dir selbst oder haben dir das andere gesagt? Was macht den Unterschied? Wieso fragt Jesus diese Frage? Ja?
Glaube ich, was der Pastor sagt oder glaube ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, weil ich es in der Bibel lese, weil ich es in meinem Leben sehe.
Okay.
Ja, ich denke auch, Pilatus wollte halt wissen, Jesus wollte wissen, ob Pilatus halt wirklich Interesse hat an der Wahrheit oder ob er halt nur fragt, ja, weil die Juden halt so pöbeln.
Ganz genau. Das heißt, Jesus möchte hier tiefer gehen. Ne? Wo kommt es her? Jetzt frage ich euch mal, was ist schlimmer? Wenn jemand ein negatives Vorurteil hat gegen euch, gegen dich jetzt, oder wenn er eine negative eigene Meinung gegen dich hat, was würde euch mehr wehtun?
Ich glaube, die negative eigene Meinung, beziehungsweise wenn jemand anderes einem schon eine negative Meinung angeheftet hat und das dann unter den anderen Leuten verbreitet.
Ja.
Mhm. Weil wenn jemand dich besser einschätzt, als du bist, tut es dir sozusagen selber nicht weh, wenn du etwas nicht diesem Standard entsprichst, aber wenn halt jemand einfach dich gleich schon mal auf eine niedrigere Stufe setzt, dann, obwohl du es halt vielleicht nicht verdient hast oder nur weil es durch die Sicht der Brille dieser einen Person so gewesen ist und die halt ihre Sicht an alle weitergibt.
Und das war bei Jesus ja mehr als bei uns wahrscheinlich der Fall, dass man ständig versucht hat, falsche Bilder zu kreieren, ne? Seine Feinde. Und Jesus versucht das jetzt rauszukriegen und ihm eine Chance zu geben, dem Pilatus, oder? Kann man doch so sehen.
Ja.
Genau. Und gibt ihm diese Frage. Ne? Ich finde das total schön, ja, was Jesus hier versucht. Lesen wir mal Vers 34 bis 37. Wer möchte jetzt noch lesen? Vielleicht du, Sarah.
Kann ich machen.
Genau.
Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Wie weit?
Bis 37.
Okay. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.
Genau, gehen wir jetzt nochmal in den Anfang. Jetzt haben wir nochmal Vers 34 gesehen, Jesu Frage. Wenn das wirklich stimmt, dass Jesus versucht das jetzt, er gibt ihm eine Chance. Wie reagiert Pilatus?
Was ich interessant hier finde, ist, wenn man nochmal zu Vers 33 zurückgeht, den Anfang, nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn. Das heißt, Pilatus geht hier zurück, zieht sich in einen Raum zurück mit Jesus, fernab von der Menge, wie wir das davor hier sehen, ab Vers 28, wo sie zu Pilatus kommen und so, und spricht das mit ihm selber durch. Das heißt, er versucht, Jesus kennenzulernen, ihn wirklich zu erfahren.
Ja.
Und deswegen stellt er dann auch die gesamten Fragen. Und Jesus beantwortet sie ihm auch, aber er stellt sie in Ruhe. Nicht vor dem Volk, sondern in einer persönlichen Unterhaltung zwischen Pilatus und Jesus.
Also das wertest du positiv, habe ich den Eindruck.
Ne? Das auf jeden Fall.
Positiv, genau. Und jetzt geht ja Jesus in Vers 34 und sagst du für dich, jetzt versucht ihr es auch genau. Aber jetzt, wie wertet ihr jetzt weiteres Vorgehen von Pilatus?
Ja, Pilatus fragt zwar, was gut ist, Fragen sind immer gut, nur er übernimmt keine Verantwortung. Also er sagt dann, bin ich denn ein Jude? Dein Volk, die haben dich ausgeliefert. Die Priester haben dich ausgeliefert. So was hat das jetzt mit mir zu tun? Auch später, wo er sich dann die Hände wäscht, obwohl er Jesus zum Tode verurteilt. Und dann sagt, ja, bin ich nicht, war ich nicht, alles gut. Er fragt, er will es rausfinden, aber er schiebt denn das die ganze Zeit von sich weg.
Mhm.
Und nimmt Jesus nicht an.
Das ist interessant, ne? Das ist positive. Einerseits will er, nimmt er ihn zu sich, aber dann so richtig will er dann doch nicht eingehen, ne? So ein bisschen. Habt ihr auch das Gefühl in diesem Dialog? Ne? Und jetzt haben wir ja weiter dann gelesen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jetzt spricht Jesus auch vom Reich, ne? Und so weiter, sonst hätten sie gekämpft. Da sprach Pilatus, also bist du doch ein König? Jesus antwortet, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren, in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis. Er geht jetzt viel, viel höher. Und jetzt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jetzt kommen schon ein bisschen schwierige Fragen. Ich merke, ich drehe zu. Jetzt frage ich euch. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, kann ich die Stimme Jesu hören, wenn ich nicht aus der Wahrheit bin? Was würdet ihr darauf antworten? Weil Jesus sagt das.
Ich glaube, die Frage ist schwierig zu beantworten. Weil ich meine, man muss ja erst sozusagen, wenn wir das jetzt so in diesem Kontext nehmen, musst du ja zuerst die Wahrheit kennen, bevor du Gottes Stimme hören kannst. So würde ich das hier herauslesen. Aber dem können wir ja nicht komplett zustimmen, weil es gibt ja viele Leute, die hören Gottes Stimme und wissen noch nichts von der Wahrheit. So, finde ich das immer hier relativ schwer einzuordnen, weil auf der einen Seite hast du das, dass Jesus hier sagt, du brauchst die Wahrheit. Zu sehen, vielleicht braucht man eine Wahrheitssuche, um Jesus Stimme zu erkennen. Das wäre so mein Zugang, wo ich sagen würde.
Interessant, du bist jetzt vom Wahrheit haben oder Zugang zur Wahrheit, das ist schon jetzt eine Differenz, aber du wolltest dich schon melden.
Ja, einmal Wahrheit und das Gegenteil ist Lüge. Gott ist der Vater der Wahrheit, Satan ist der Vater der Lüge. Und ich glaube, dieses, der hört meine Stimme, ich glaube, da geht es weniger um ein Hören in dem Sinne, dass man es, wie ich jetzt ein Geräusch von draußen höre, sondern um ein aktives Zuhören und Befolgen von Gottes Stimme, von dem, was Gott dir sagt. Und ich glaube, jeder Mensch hört irgendwann in seinem Leben Gottes Stimme, die ihn ruft. Nicht jeder hört zu und nicht jeder folgt dem. Und ja, und da sagt Jesus, wer in der Wahrheit ist, also wer in meinem Vater ist, der hört meine Stimme, hört mir zu und tut, was ich sage.
Was bedeutet das, in der Wahrheit zu sein? Du hast jetzt gesagt, im Vater zu sein. Hast du noch eine Idee,
also, Carola? Ich denke, du musst offen dafür sein. Also Jesus, Gott wird dich ansprechen irgendwie. Also irgendwie kannst du seine Stimme hören, aber du kannst halt entweder ignorant sein und das nicht hören wollen. Oder also auch durch schlechte Gewohnheiten, durch irgendwas kann diese Stimme übertönt werden. Oder du kannst halt einfach offen dafür sein und dann wirst du sie auch hören.
Das ist jetzt interessant. Jetzt haben wir so ein ganzes Spektrum, so fast wie so eine Kamerafahrt, ja. Von ganz Wahrheit als Inhalt, ja, bis hin der Einstellung. Du bist jetzt ins andere Spektrum, du sitzt ja auch hier, du bist jetzt ins andere Spektrum gegangen. Du hast angefangen mit dem einen Spektrum und jetzt geht's weiter. Und ich glaube auch, dass bevor wir das Jesu Stimme hören können, müssen wir eine innere Entscheidung treffen für die Wahrheit. Wenn ich das nicht will, Jesus hat einmal gesagt, wer seinen Willen tun, wird erkennen. Will ich das? Dieses will ich das überhaupt? Will ich die Wahrheit wissen? Ja? Was würde dafür sprechen? Zum Beispiel, da gibt es mehrere Texte, ich erwähne sie nur auch für die Zuschauer. In Epheser 6 wird die Waffenrüstung Gottes beschrieben. Nummer 1 ist interessant, nicht das Heil oder das Schwert oder die Bibel, sondern Wahrheit. Habe ich die Wahrheit erstmal angenommen? Als Prinzip, als Einstellung, ja?
Oder lebe ich in der Lüge?
Oder lebe ich, ja. Für was habe ich mich entschieden? Ja, will ich die Wahrheit wissen? oder in 1. Thessalonicher 2, da steht, manche werden verführt werden, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht hatten. Die Wahrheit lieben an sich, versteht ihr, vom Prinzip, bevor noch Inhalte kommen. Ich glaube, dass Jesus das hier dem Pilatus sagt, der vielleicht noch nicht viel wusste, der sagt, ach, bin ich ein Jude oder so. Versteht ihr? Jeder, der aus der Wahrheit ist, da hätte es klingeln sollen. Dann stellt er noch die Frage nachher, was ist Wahrheit? Ja, aber wartet nicht. Schade, ne? Vielleicht wollt ihr nur Inhalte hören und nicht das Prinzip.
Ja,
schön. Also ihr habt auch diese, meiner Meinung nach, genug schwere Frage gut gelöst, das ganze Spektrum gezeigt. Möchtest du mal Vers 38 bis 19, Vers 5, einen neuen Abschnitt lesen?
Okay, kann ich machen. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch.
Jetzt versuchen wir mal so eine psychologische Frage. Was denkt ihr, welche Strategie hat Pilatus hier gehabt? Warum macht er das? Ist das nicht ein bisschen verwirrend oder ist euch alles klar? Oder gibt es Bereiche, warum macht er das alles? Was hat er vor?
Ja, er sagt erst, ich finde keine Schuld an ihm. Und dann lässt er ihn geißeln und, ich sage jetzt mal in Jugendsprache, hardcore mobben von versammelter Mannschaft. Wenn ich das jetzt negativ auslege, würde ich jetzt sagen, okay, er hat gerade sein Gespräch mit Jesus gehabt, hat sich gegen ihn entschieden. Und jetzt wird er zu genau diesen Menschen, die Jesus so misshandeln wollen und töten wollen. Und er setzt es dann durch. Wenn ich es jetzt ihm positiv auslegen würde, würde ich sagen, vielleicht, weil er versucht ja noch mit den Leuten zu reden, so, hey, ich kann ihn euch auch freilassen. Wollen wir nicht lieber den Mörder umbringen? Vielleicht. Vielleicht versucht er noch irgendwie, den Leuten ein bisschen diese Hunger nach Gewalt zu stillen, indem er Jesus geißeln lässt. Und sagt irgendwie, hey, komm, ja, er leidet jetzt, aber lasst es dann gut sein. Und versucht irgendwie Mitleid für Jesus zu generieren. Weiß ich nicht. Man könnte es ihm auf beide Arten auslegen.
Schwierig, ne? Schwierig.
Ja, ich glaube, er setzt auch so ein bisschen auf das Mitleid von den Leuten, dass sie halt sehen, so ja, er wird ihn eh schon geißeln und so. Und halt, da schaut mal der Mörder, der ist doch viel schlimmer. Und er denkt halt, er glaubt an die Menschlichkeit von diesen Leuten. So ein bisschen und hofft, dass sie es vielleicht einsehen, dass doch Barabbas der Schlimmere ist als Jesus.
War er ja auch.
Ja,
Mörder.
War er auch. Aber ja, es hat nicht funktioniert.
Der Plan ist nicht total daneben gegangen.
Also er hat versucht, so einen einfacheren Ausweg zu finden, um trotzdem sein Ansehen zu wahren.
Merkt ihr, was für unsaubere Sachen, so Moscheleien, wenn man versucht was, aber doch, ich bin wichtiger, mein Ansehen, was dann rauskommt, ne?
Ich würde sogar noch so weit gehen, dass er sich hier selber schuldig gemacht hat. Ja. Indem, dass er halt einen Unschuldigen verurteilt hat, ist er ja der Schuldige geworden. Weil er hat eine Person, die überhaupt nichts verdient hat, gegeißelt zu werden, ausgepeitscht zu werden, hat er sie zum Auspeitschen verurteilt. Damit ist schon das erste ungerechte Urteil gefallen und damit drehen sich die Rollen, würde ich sogar sagen. Damit ist Jesus nicht mehr der Angeklagte, sondern der Ankläger, weil halt Pilatus nämlich jetzt den Fehler gemacht hat. Pilatus hat einen Unschuldigen zum Auspeitschen verurteilt. Das mögen vielleicht manche Leute sagen, naja, Auspeitschen, nicht ganz so schlimm. Wenn man sich das anguckt, wie damals das waren, die haben teilweise in die Peitschen Dornen und Glassplitter und sonstige Sachen reingeflochten, Knochen, damit es die Hautstücke rausreißt. Das war brutale Folter. Und für jemanden, den er für unschuldig hält, lässt er ihn dann foltern und dann auch von seinen Kriegsknechten foltern. Also ich meine, wir reden ja hier von der Dornenkrone, die aufs Haupt gedrückt wird, einem Purpurmantel und einem Stock, mit dem er geschlagen wird. Und das bei jemandem, den ich für unschuldig halte, das ist irgendwie komisch. Und darauf halt auch versuchen, das Mitleid der Menschen zu erwecken, für jemanden, der nicht schuldig ist. Da sieht man, dass Pilatus irgendwie keine Prinzipien hatte. Mhm. Weil wenn ich ein Prinzip habe, dass wenn ich eine Rechtsprechung habe und laut meinem Gesetz die Person nicht schuldig ist, bedeutet das, dass ich diese Person freigebe unter allen Umständen, egal was die Leute sagen. Nicht schuldig ist nicht schuldig. Da gibt es keine, da gibt es nichts zu debattieren. Und genau hier opfert er diese Prinzipien.
Und trotzdem klagt Jesus ihn nicht an. Jesus steht da völlig stumm und lässt es über sich ergehen.
Genau.
Ja.
Aber da seht ihr, was da alles drin ist, wie uns das aufbringt. Jetzt noch ein bisschen zu dem Ritual, was sie dann gemacht haben mit den Soldaten. Ja? Woher kommt dieses Ritual? Also diese Sache, diese königlichen. Ist euch das aufgefallen, wie sie sich dann lustig machen?
Ja, das ist eine...
Zuerst gibt er ihm ja. Ja, Entschuldigung.
Das ist eine falsche Krönung. Also sie krönen ihn. Aber halt...
Ist das eine Krönung?
Eine sehr schlechte?
Ja.
Na, ich glaube eher hier, dass es eine Verspottung ist. Eine Verspottung, hier halt so gesagt wird, so, du gibst dich als König der Juden aus.
Ja.
Vielleicht haben sie ihn auch nicht ganz ernst genommen, weil wenn das ganze Volk dagegen ist und so. Und sie haben hier einfach sich über ihn lustig gemacht. Diese Kriegsleute, diese Soldaten, das waren ja in einer Art und Weise auch Monster. Ich meine, wenn wir uns angucken, was diese Leute schon erlebt haben. Wir sind hier im Römischen Reich, wir haben hier Soldaten. Soldaten waren ja meistens Söldner. Das heißt, die werden ja dafür bezahlt, zum Beispiel in den Krieg zu gehen. Und das Römische Reich hat ja in der gesamten Welt Krieg geführt. Ich meine, heutzutage, wenn du jemanden tötest, da tust du einfach auf den Knopf drücken und die Person ist tot. In der damaligen Zeit musstest du ja entweder noch ein Messer oder ein Schwert jemanden reinrammen, sehen, wie diese Person stirbt vor dir. Das war ja grausam, was dort passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass diese Leute alle psychisch geschädigt waren und diesen Hunger nach Gewalt hatten, wenn sie lange Zeit keine Gewalt bekommen haben. Wie ein Süchtiger. Wenn er seine lange Zeit seine Suchtmittel nicht bekommt, dreht er auch durch. Ich glaube, hier wollten sie einfach ihren Durst nach Gewalt stillen und haben sich halt das nächstbeste, wehrloseste Opfer gesucht.
Und das noch mit Witz vermischt. Ne? Also, weil es war ja eine wahre Krönung. Und jetzt schaut mal, was hier steht. Die Krone ist da, das Purpurgewand, Kaiser. Steht ihr, es ging auch um den Kaiser hier in diesem Kontext und das Rohr. Ja, und schaut mal, das ist ja ein Symbol, die wir bis heute haben. Ihr könnt hier sehen, bei den alten Kaiser hier auch in Wien kann man das sehen, ja. Seht ihr hier, der Stab, ne? Die Insignien des Reiches natürlich. Hier habe ich noch ein Bild, da kann ich euch auch nach, das sieht man in Wien so, diese schöne Krone, ja. Und hier natürlich der Reichsapfel, aber hier, ne, dieser Herrscherstab. Das war schon damals, das ist vom Kaiserlichen rübergegangen bis sozusagen bis zur Französischen Revolution. Das hat man gemacht mit Mantel natürlich, diesen Purpurmantel. Gibt es auch da in Wien ganz schöne ausgestellt. Da uns ja auch die Österreicher zuhören und zuschauen, lohnt sich mal zu schauen. Das war schon damals so. Das kommt ja von dem Römischen Reich. Ne? Und das hat man sich jetzt witzig gemacht. Aber überlegt mal, was für eine Tiefe. Der König der Könige, der wird hier verspottet mit unseren irdischen, ne? Hier kaiserlichen Zeichen. Ne? Was für eine Ironie. Was für eine traurige Ironie. Ja?
Und ich glaube, da ging es auch so einen gewissen Grad darum, einfach ein Exempel zu statuieren. Da ging es einfach darum, man hat ja Jesus die ganze Zeit vorgeworfen, dass er hier Leute gegen den Kaiser aufmischt, dass er irgendwie, wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt, wo er gefragt wird, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Jesus sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört, weil auf der Münze steht, ist das Gesicht vom Kaiser. Aber das war ja immer unterschwellig der Vorwurf. Und ich glaube, hier wollen sie einfach zeigen, okay, wir haben jetzt hier die Juden, die unter dem Römischen Reich untergeordnet sind. Und da ist jetzt irgend so ein Irrer, der sich als König hier groß machen will. Und da zeigen wir jetzt den Leuten, dass sie keinen König haben sollen.
Mhm.
Und die Juden haben sich gefreut, weil die werden Jesus los.
Ja, ja. Ja, und die Ironie des Schicksals, dass tatsächlich nachher das Christentum, das Kaiserthum christlich wurde, formal christlich, und dass bis auf die Kronen diese ganzen Symbole dann waren auf Christus. Interessant, ne? Jahrhunderte, ja, bis zu diesen und anderen Kronen. Über 1000 Jahre hat man dann diese Symbole getragen, obwohl die Kirche es dann natürlich wieder missbraucht hat. Ja, aber tatsächlich sind diese Zeichen da. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Beispiel. Lesen wir jetzt Vers 28. Das würde ich noch gerne, dass wir uns das anschauen. Vers 28 bis 30 in Kapitel 19.
Soll ich lesen?
Ja, bitte.
Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt würde: Ich habe Durst. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten es ihm an den Mund. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht, neigte den Kopf und übergab den Geist.
Die Lektion macht jetzt die Überschrift: Es ist vollbracht, hier als ein Höhepunkt. Was bedeutet das für euch? Was sagt das aus? Warum kann Jesus jetzt sagen, vollbracht? Was denkt ihr dazu, zu diesen seltsamen Worten, ja?
Jesus hat sein ganzes irdisches Leben damit verbracht, jede einzelne Prophezeiung auf den Messias Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe zu erfüllen. Und dieses mit dem Essig kommt tatsächlich aus dem Psalmen. Und da heißt es, sie haben mir Essig zu trinken gegeben. Und Jesus wusste, dieses eine Ding steht noch offen. Also er war die ganze Zeit passiv. Er hat sich schlagen lassen, hat sich foltern lassen, hat sich quälen lassen. Und es wird immer nur geschrieben, sie taten das zu Jesus, sie taten das. Und Jesus ist nur passiv. Und das letzte Mal, wo er aktiv wird, ist, um die Schrift bis ins Letzte zu erfüllen.
Er muss ja den Durst noch zeigen. Ja, ja, interessant, ne? Wie genau sich das alles erfüllt hat.
Ja, und ich glaube auch, also Jesus hatte ja selber Angst. Der hat starke Ängste gehabt, dass er nicht auferstehen wird. Also, dass es nicht funktioniert, dass die Last einfach zu schwer ist. Aber wo er das sagt, es ist vollbracht. Also, da weiß er dann auch wirklich spätestens da, dass es geschafft ist und dass auch wieder aufsteht.
Vielleicht für unsere Zuschauer, welche Texte würden das zeigen, dass er wirklich Todesangst hat, ob er nicht rauskommt? Wisst ihr das noch?
Zum Beispiel in Psalm 69, glaube ich, Psalm 69. Da steht es auch drin.
Komme ich da raus, wird das Grab, wird die Grube zu sein? Ja, fällt euch noch was ein, dass die Zuschauer das legen? Garten Gethsemane.
Er hat Blut geschwitzt vor Panik.
Ja, und bitte den Vater, lass vorbeigehen, solche Angst. Ne? Hebräer Kapitel 5, Vers 7 können wir lesen, dass er geschrien hat zu dem, der ihn aus dem Tode retten kann. Also das ist sehr, 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 sehr tief, was ich hier beschreibe.
Wenn ich dürfte, würde ich dazu noch einen Punkt machen.
Ja, gerne.
Ich meine, wir lesen da so schnell drüber, Vers 30. Diese drei Worte, es ist vollbracht. Wenn wir uns überlegen, ich meine, ziehen wir jetzt mal die ganzen anderen Bücher hier vorne ab. Gehen wir bis an den Beginn mit Matthäus. Die gesamte Bibel hier hinten, das Ganze, was wir hier hinten haben, diese ganzen Seiten hier, wäre nutzlos ohne diese drei Worte. Es ist vollbracht, die in dem hier stehen. Ja. Diese drei Worte, über die wir so schnell drüber lesen, bringen Rettung und Heil für all die Leute, die in diesen Seiten der Bibel, in der Mehrheit dieser Bibel erwähnt werden. Jeder Name, der hier drin erwähnt wurde, ist erst dann gerettet gewesen, als das gewesen ist, final gerettet. Das ist so krass, weil diese drei Worte, wir lesen einfach so drüber, es ist vollbracht. Jesus sagt, gut, er ist gestorben. Die Menschen hier vorne wären nicht im Himmel, wenn diese drei Worte nicht gesprochen worden wären.
Und wir würden auch nie dahin kommen können. Ja.
Und wir wären auch nicht dahin gekommen.
Ja, ohne das wäre die Bibel halt einfach nur so ein Buch, ein Geschichtsbuch. Und es wäre eine schöne Geschichte vielleicht, eine spannende Geschichte. Aber es würde halt nichts mehr für uns bedeuten. Aber dadurch, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden, hat es für uns eine Bedeutung. Ja. Und wir können noch erlöst werden.
Und was auch noch interessant ist, wenn ich darf, am Ende dieses Verses steht zumindest bei mir in der Schlachtübersetzung: Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
Ja.
Das heißt, wer hat entschieden, dass er das, Jesus sagte, ich gebe mein Leben. Und Jesus hat sich nicht das Leben von uns Menschen leben lassen. Nein, er übergab den Geist. Das heißt, er hat gesagt, ich habe es jetzt vollbracht. Ich lege es den Geist in Gottes Hände. Nicht ihr Menschen, meine Geschöpfe, könnt mich umbringen. Nein, 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 ich bin immer noch Gott. Ich übergebe den Geist, ich übergebe mein Leben. Das ist alles, er übergibt es. Kein anderer trifft diese Entscheidung für ihn. Er trifft sie selber.
Ja.
Sehr schön. Da habt ihr jetzt nochmal in die Tiefe hineinschauen lassen. Ja, wir könnten hier noch endlos bleiben. Das ist so tief. Ich weiß gar nicht, was ich hier überspringe, dass wir noch das Ende schauen. Genau. Ja, vielleicht eine provokative Frage, vielleicht gebe ich die nur mal in die Runde, auch den Zuschauern hier schon mal eine, bevor das Ende kommt, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir vielleicht gar nicht diskutieren, um auf vielleicht noch wichtigere zu kommen. Da geht es auch um das Begräbnis, leere und das Grab war dann leer und beziehungsweise war Sabbat und sie sind nicht zu Ende gekommen. Auch die Lektion sagt, sie haben es nicht zu Ende geführt. Wenn ihr dabei wärt, ja, würdet ihr Jesus zu Ende begraben und salben und alles oder würdet ihr wegen Sabbat Schluss machen? Das ist vielleicht eine Frage zum Nachdenken. Was ist wichtig? Aber ich werde sie jetzt hier nicht weiter behandeln.
Die andere Sache, Spoilers. 3 Tage später war er wieder da.
Ja, das ist gut. Er war sowieso wieder da, hat das Einbalsamieren nicht viel genutzt. Genau, aber ich möchte euch noch ein schweres Rätsel geben hier. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Lest mal Vers Kapitel 20, Vers 11 bis 13. Kapitel 20, Vers 11 und 3, bis 13.
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sah zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als Jesus, und dann genau. Sie das, ja.
Das reicht schon. Jetzt springen wir weiter zu dem Triumph. Jesus ist schon auferstanden, das haben wir jetzt ausgelassen, aber das ist der Triumph, ne? Aber eine Szene, über die wir vielleicht nie sprechen, stellt euch mal bildlich vor, was hier steht. Sie sieht zwei Engel drin, ja. Ob sie wusste, ob das Engel sind oder nicht, aber sie sieht sie drin. Und habt ihr bemerkt, wie sie angeordnet sind?
Ja. Einen beim Kopf und einen beim Fußende.
Mhm.
Genau. Jetzt eine Frage auch zu Hause und auch an euch. Habt ihr, das ist jetzt wirklich eine schwere Frage, aber ein Detail, ein sehr interessantes. Gibt es in der Bibel nochmal so etwas, dass irgendwo zwei Engel vorkommen und so ähnlich angereiht sind? Ist da nochmal eine tiefere Wahrheit drin? Bestimmt denkt ihr zu Hause auch nach. Es ist gut, manchmal nachzudenken. Ich habe nicht alle Fragen verraten, hier überhaupt nicht. Genau. Zwei Engel, die sich gegenüberstehen. Gibt das so?
Bundeslade.
Oh, interessant. Das kommt öfters vor. Interessant, ne? Das ist interessant. Gibt es da auch noch eine tiefere Botschaft drin, ne? Zwei, es steht auf, ja, es steht, Jesus stirbt, hat sein Blut für uns gegeben, ist jetzt tot. Das Blut kam auf die Bundeslade drauf, auf den Deckel, er symbolisiert. Also hier geht es noch immer weiter, immer tiefer und immer tiefer, ja. Aber jetzt wollen wir noch eine andere Frage sehen. Da sehen wir manchmal solche Details, wie durchdacht das ist, ja. Aber jetzt noch ein wunderschönes Detail mit Maria. Jetzt ist Jesus aufgestanden. Wenn jemand euren Namen ausspricht, ist es immer das Gleiche oder kommt es drauf an?
Es kommt drauf an.
Ja?
Ja, schon.
Habt ihr das erlebt zum Beispiel?
Also entweder kann man das so aussprechen, dass man gleich Angst hat. Also so ernst und so eher wütend. Oder ja, man kann es auch liebevoll machen. Also es gibt ganz unterschiedliche Emotionslagen. Also, ja, wie man den Namen aussprechen kann. Und je nachdem, wie man ihn ausspricht, fühlt man sich dann auch entweder gut oder schlecht oder hat vielleicht Angst, was jetzt kommt.
Hat das sehr schön. Hat das was auch mit der Beziehung zu tun?
Ich fühle mich ganz anders, wenn meine beste Freundin mich von hinten ruft, Sarah, hallo, als wenn ich im Unterricht sitze, gerade fröhlich vor mich hinzeichne und dann kommt Sarah, weißt du die Antwort? Das sind zwei sehr unterschiedliche Emotionen.
Ja, merkt ihr schon das, was wir kennen, allein Unterricht und so. Ja. Aber das, dieses Maria, der Auferstandene, ihren Namen sagen, da ist bei ihr alles, alle Lichter angegangen, ne? Und sie war total berührt. Hier in der Lektion steht, und das gefällt mir, ist eine Ein-Wort-Offenbarung. Maria, dein Name, ja?
Na, es ging schnell.
Ich glaube, das ist manchmal nur ein Wort, wie tief das ist, ne? Wie du vorher gesagt, 3 Worte, ne? Es ist verbracht, was für eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Alles ohne das geht nicht. Aber jetzt kommt die Person, er ist jetzt auferstanden. Er hat es vollbracht. Und jetzt Maria.
Ich glaube auch, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, wenn man auch jetzt noch weiterliest mit Maria, sie trifft Jesus auch. Und das, was ich halt hier cool finde, ist, Jesus sagt, ja, fass mich nicht an, ich möchte noch zu meinem Vater zuerst aufsteigen. Was ich aber interessant finde, ist, dass Jesus, der seinen Vater für 33 Jahre nicht gesehen hat, sozusagen, dass er halt gegangen ist und bevor er zu seinem Vater gegangen ist, ist er nochmal zu den Menschen, zu seinen Jüngern, die ja total verzweifelt waren. Er hat ja gemerkt, Jesus hat ja gesehen, die haben die Prophezeiung überhaupt nicht verstanden. So, die Jünger, er hat ihnen das immer wieder gesagt, aber es ist irgendwie nicht angekommen bei ihnen. Dass die, weil eigentlich sollten die Jünger ja, wenn Jesus stirbt, sagen, ey, das Opfer ist jetzt gekommen und dann steigt er wieder heraus. Aber er nimmt sich hier die Zeit und geht zuallererst zu seinen Jüngern und sagt, ey, alles gut, ich bin da. Die Prophezeiung hat sich erfüllt und dann geht er erst zum Vater.
Ja, sehr interessant. Ich möchte euch noch ein Detail zeigen zum Abschluss, weil die Zeit gekommen ist, auch für uns hier. In Wien gibt es noch so einen Schrank. Ich habe leider nicht, der war zu und ich habe kein Bild gemacht und war dann traurig. Aber als ich im Buch gelesen habe, so ein schöner Schrank, das ist Schrank mit 139 Schlüsseln. Da gab es auch Schlüsseln, sind ausgestellt, also in diesen in der Schatzkammer in Wien. Und das sind die 139 Schlüssel für die Särge der Könige der Habsburger. Und da, als ich das gelesen habe, Könige der Habsburger, ja, was soll der Schlüssel? Soll ich jetzt die Leiche sehen? Mehr kann ich nicht machen, ja. Mehr kann ich überhaupt nicht machen, als die Leiche zu sehen. Aber was hat Jesus gemacht mit diesem Vollbracht? Wie erscheint der, was schreibt Johannes im ersten Kapitel, was er erlebt hat, der Offenbarung nachher?
Und er hält die Schlüssel zum...
Er schrägt sich, als jetzt der herrliche Jesus kommt, ne, und er sagt, hab keine Angst. Ich brauche nur einen Schlüssel. Nur einen. Ich habe den Schlüssel. Ja, das ist passiert, das ist vollbracht. Er wird uns hier rausholen und der Schlüssel ist da. Die Macht des Todes ist gebrochen durch diese Sache. Jetzt kommt das. Ne? Erst so schwere Arbeit, wie niemand im Universum jemals so etwas machen musste. Und jetzt kommt das Schönste. Ich habe den Schlüssel. Eure alle Schränke und Särge können geöffnet werden.
Was ich auch interessant finde, wie du gerade eben gesagt hast, er kommt runter zu den Menschen und sagt zuallererst, hab keine Angst. Ich bin noch derselbe wie davor, sozusagen. Mhm. So, ich bin derselbe, mit dem du die Jahre verbracht hast, diese 3 Jahre auf, vom Dienst her. Ich bin noch derselbe, nur jetzt in der Herrlichkeit und als Gott. Hab keine Angst, wir sind immer noch auf einer Ebene. Wir haben immer noch eine Beziehung zueinander.
Ja, wunderschön, wunderschön. Das ist ein gutes Schlusswort. Jetzt gebe ich nur noch eine kleine Aufgabe. Wir haben das vorher für uns gemacht in der Vorbereitung. Wir haben auch die Emotionen Jesus genau angeschaut. Da haben wir ein wenig schon gesprochen von seinen Ängsten, was er durchgemacht hat. Und das würden wir allen Zuhörern, Zuschauern empfehlen, die messianischen. Jesus sagt, die Bibel spricht von mir. Lest vielleicht, wenn ihr wollt, wir empfehlen euch Psalm 69, Psalm 22, Jesaja 53. Lest diese wunderbaren Prophezeiungen, die zeigen, wie, welche Angst Jesus hatte, was passiert ist. Das gibt dann nochmal ein anderes Gefühl für die Größe dessen, was er für uns getan hat. Ja, das macht ihr vielleicht auch alleine für euch, da braucht man auch Ruhe. Ja, das ist sehr, sehr tief und sehr schmerzhaft und geht sehr tief. Ja, ich danke euch ganz herzlich für die Mitarbeit. Möchte noch jemand beten von euch zum Abschluss?
Ich kann so
sehr beten. Gerne, Sarah.
Herr, vielen Dank fürs Gespräch, das wir gerade haben konnten. Vielen Dank, dass das alles dokumentiert ist, was du für uns getan hast, bis zu jedem Wort, das du gesprochen hast. Danke, dass du das alles für uns getan hast. Danke, dass du bereit warst, diese Schande, diesen Schmerz auf dich zu nehmen, damit jeder von uns gerettet wird. Bitte segne uns, schenke uns, dass wir das nie vergessen, was du für uns getan hast, dass wir immer bei dir bleiben. Und gib uns eine gesegnete neue Woche und sei mal bei uns. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.